sich mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt, der wird ja vielleicht in das Lukas-Evangelium auch reingucken. Wir werden uns in diesem Jahr, so in der Advents- und in der Weihnachtszeit, mit der Geschichte nach Lukas dann auch, also wie er sie beschrieben hat, dann beschäftigen, und es wird uns auch begleiten. Wir werden die Weihnachtsgeschichte jetzt häufiger hören, und manchmal ist ja gut, sich in einen Text, in eine Geschichte so noch ein bisschen mehr zu vertiefen. Wer sich das Lukas-Evangelium vornimmt, der wird gleich am Anfang etwas entdecken, eine Einleitung. Das ist auch so ziemlich einmalig, zumindest bei den Evangelien. Denn Lukas schreibt, was er mit diesem Evangelien oder mit seinem, so nennen wir das, mit seinem Geschichtswerk vorhat. Zu Lukas gehört ja nicht nur das Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte. Und er sagt seinem hochverehrten Bruder Theophilus, ich will dir genau beschreiben, was das ist mit dem Evangelium. Ich will dir genau beschreiben, was das ist mit dieser Geschichte um diesen Mann aus Nazareth. Und dann beginnt er eben mit dem, was wir da gerade gehört haben. Das Lukas-Evangelium ist von daher schon auch ein besonderes Evangelium. Und wenn wir uns das dann anschauen, dann merken wir, und so haben wir es ja gerade in der Geschichte auch gehört, dass die ersten Adressaten dessen, was geschehen ist, die ersten Adressaten, das waren die Hirten auf dem Felde. Zu ihnen sind die Engel gekommen und haben ihnen diese frohe Botschaft verkündet. Und das ist schon auch etwas Besonderes, dass Lukas das so auch beschreibt. Die Hirten in der damaligen Zeit, und nicht nur damals, heute ist ja oft auch ähnlich, die Hirten in der damaligen Zeit, die standen eigentlich zum einen erstmal, und so, das ist das, was man mit ihnen verbindet, für die armen Menschen im Lande. Also die Armen, die irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen, aber die durch ihren Job, durch das, was sie leben mussten, schon sehr herausgefordert waren. Und das ist die erste Botschaft, die Lukas dann auch hat. Das Evangelium gilt den Armen. Wenn Gott in diese Welt kommt, wenn Gott in diese Welt hineinkommt, um als Retter aufzutreten, dann geht er zu seiner ersten Liebe hin, zu seiner großen Liebe. Und das sind nach Lukas eben die Armen. Das ist das Erste, was uns berichtet wird von dieser Verkündigung der Engel. Sie gehen nicht irgendwie in den Tempel, sie gehen nicht zu den Hochwohlgeborenen, sie gehen nicht zu den geistigen Eliten, sondern sie gehen zu den Armen. Das Zweite, was wir dann in dieser Beschreibung lernen und entdecken, ist, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber die Hirten, die waren des Nachts bei ihren Hürden, um sie zu weiden, um auf sie zu achten. Und das heißt, sie waren wachsame Menschen. Also diese armen Menschen, sie waren wachsame Menschen. Wer das Evangelium entdecken will, wer die Botschaft Jesu verstehen will, der muss wachsam sein. Der muss eine bestimmte Richtung auch einschlagen. Und dafür stehen die Hirten auch, die in der Nacht eben nicht gepennt haben, wie ja die meisten, sondern sie waren wach und wachsam. Und das Dritte, was einem dann hier sehr schnell begegnet in dieser Geschichte von den Hirten, ist für jeden Israeliten klar, ja, es sind nicht nur die Armen, es sind nicht nur die Wachsamen, sondern das hat auch etwas mit unserer Geschichte zu tun. Denn der König in Israel, der wurde ja von den Hürden wegberufen. David war auch ein Hirte. Von daher sagt das auch etwas über das Wesen von Leitung, von Führung aus. Die Hirten, die legen sich nicht nachts schlafen und sagen, ja, ist ja egal, was mit der Herde passiert. Sie sind wachsam, sie sind aufmerksam. Sie leben ein Leben für die Herde. Das ist das, was den Hirten auch ausmacht. Und dieses Bild vom Hirten ist ja dann auch ein Bild, was immer wieder benutzt wird, auch in der Geschichte, manchmal heute noch für Menschen eben, die Leitungsverantwortung haben. Und da denkt Israel eben zuallererst auch an diesen König, der herausragende König in Israel war, und er war eigentlich von seinem Wesen her ein Hirte. Das ist das, was Lukas in seinem Evangelium erstmal dann auch mitteilt. Es begab sich aber zu der Zeit, und so beginnt er dann diese Geschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, und dann ist die Frage ja, was? Und jetzt könnte man ja gleich mit dem Evangelium auch beginnen. Aber Lukas hat das ja seinem hochverehrten Bruder dann geschrieben. Ich will dir genau beschreiben, was dort passiert ist. Und von daher erfolgt jetzt auch erstmal eine geschichtliche, eine historische Verortung. Es begab sich aber zu der Zeit, als Augustus der Kaiser war. Augustus war Kaiser im Römischen Reich. Und wenn Lukas das am Anfang auch so schreibt, dass ihm das wichtig ist, das genau zu beschreiben, was das ist mit dem Evangelium, dann ist das auch wichtig, dass er so anfängt mit diesem Kaiser Augustus. Rom im Jahre 534 oder 37 gegründet. 37. 753, was habe ich gesagt? 500. 735, deswegen bin ich mit hinten durcheinander gekommen, genau. Also im 8. vorchristlichen Jahrhundert, 735, gegründet, und zwar von, bitte? 753. So, wer ist für 735? Bleiben wir beim 8. Jahrhundert, manchmal ist es auch einfacher, dann ein bisschen allgemeiner zu bleiben. Aber, und das ist jetzt richtig, Rom wurde ja gegründet durch zwei Söhne des Kriegsgottes Mars, Romulus und Remus. Und die beiden kriegten dann so ein bisschen Stress auch hinterher miteinander. Aber vorher wird noch dann beschrieben in dieser Legende, dass sie von einer Wölfin gesäugt und von einem Hirten großgezogen wurden. Und hinterher kriegten die beiden eben ein bisschen Ärger miteinander, wer denn so der Herrscher in Rom dann sein soll, oder wer der Herrscher in dieser neuen Stadt dann sein soll. Und Romulus erschlug ja dann Remus, und deswegen nannte er die Stadt dann auch Rom. Und in dieser Stadt war zu Beginn, war es eigentlich so, man könnte sagen, so ein Königtum. Also damals war es sowieso irgendwie ja kaum erwähnenswert, aber die Herrschaftsform war dort eigentlich ein Königtum, eine Monarchie. Aber dann wurde Rom für ein paar Jahrhunderte zur Republik. Und in dieser Republik ging es eben auf und ab, und es gab unterschiedliche Krisen. Und irgendwann kam man eben da drauf, und das ist schon interessant, sich mit Geschichte dann eben so zu beschäftigen, kam man dann da drauf, die Republik funktioniert nicht mehr. Der Senat, das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Wir brauchen einen starken Mann. Und wer sich das so anguckt, der weiß, Geschichte wiederholt sich doch. Und dann kam eben Caesar an die Macht, und er wurde ermordet. Aber er hatte einen Nachkommen, nicht seinen leiblichen Sohn, aber er hatte ihn dann adoptiert. Und das war dieser Augustus. Und der hat schon die Welt ziemlich bewegt. Also wir merken das zum Beispiel, der Monat August hat was mit ihm zu tun. Also bis zum heutigen Tage, die Stadt Augsburg, ne, hat was mit ihm zu tun, allein vom Namen her. Er wurde der mächtige Mann im Reich, aber nicht sofort. Nachdem Caesar eben erschlagen wurde, gab es so ein Triumvirat, und man herrschte zu dritt. Und dann im Jahr 31 kam es dann, also vor Christi Geburt, kam es dann dazu, dass er zum Alleinherrscher in Rom wurde. Also er hieß nicht Augustus, er hieß Gaius Octavian. Und er wurde dann zum mächtigen Mann in Rom, und sorgte dafür, dass die Bürgerkriege im Reich nicht nachgelassen, sondern beendet wurden. Und von daher hatte er ein unglaubliches Standing. Und im Jahr 27 vor Christus wurde ihm dann dieser Ehrentitel Augustus vom Senat verliehen. Und ich nenne euch mal oder ich lese euch mal vor, was so ein paar Zeitzeugen dazu gesagt haben. Der Kaiser hat eine Weltenwende herbeigeführt, eine neue Zeit. Der Heiland hat der Welt von allen Seiten her Frieden gebracht. Also wir merken, die Verehrung dieses Mannes war nicht nur auf politischer Ebene, sondern sie hatte schon auch religiöse Züge. Also wurde Heiland genannt. Er wurde dann als der bezeichnet, der eine neue Welt, eine neue Zeitenrechnung geschaffen hat. Und da sehen wir, wenn wir uns damit beschäftigen, sehen wir eben, wie sehr dieser Mann dann auch die damalige Wirklichkeit geprägt hat. Das kann man auch so wörtlich nehmen, denn er war der erste Herrscher, der in diesem Umfang dafür gesorgt hat, dass alle im Land wussten, dass er der Mächtige ist. Denn jeder, der irgendwie ein Taler aus der Tasche holte, hatte sein Konterfei drauf. Er ließ Münzen mit seinem Gesicht, also mit seinem Konterfei dann irgendwie prägen. Er stellte überall Statuen auf, um deutlich zu machen, wer dieser mächtige Mann in Rom nun ist und wer der Heiland dieser Welt und der Friedensbringer ist. Davon waren die Menschen in der damaligen Zeit eben erfüllt. Und dann kommt die Weihnachtsgeschichte. Und Lukas sagt, ich will euch mal genau aufschreiben, was das ist. Und da geht es ja nicht nur um historische Daten und Fakten, sondern auch, ich sag mal, um eine geistliche Einordnung. Es geschah aber zu der Zeit des Kaisers Augustus. Und alle wussten in der damaligen Zeit, wussten genau, was das für ein Mann war. Also Israel, Syrien, das war dann so die östliche Grenze des Römischen Reiches, aber trotzdem kannte man ihn dann ja. Und wenn Lukas so beginnt, dann ist es auch klar, dass er diesen Mann dem neugeborenen Kind gegenüberstellt. Der Mann, von dem man gesagt hat, das ist der Friedefürst, das ist der den Frieden bringt und der das Heil über die Völker bringt. Das war der Mann, der zum ersten Mal auch ein Weltreich sprachlich geeint hat, vom Denken her geeint hat, von der Rechtsprechung, von der Verwaltung her bestimmt hat. Und Lukas nimmt ihn eben, um dieses Bild bei den seinen Lesern zu erwecken und erzählt dann die Geschichte von diesem neugeborenen Kind. Es gibt in dieser Welt jede Menge Friedefürsten. Aber es gibt eben auch in dieser Welt immer wieder Menschen, die als Friedefürst beginnen und am Ende dann Not und Elend über die Menschen bringen. Wie viele Völker sind davon enttäuscht, dass die als Heiland eben jetzt mal aufgetreten sind, am Ende dass Männer und Frauen waren, die tief enttäuscht haben. Ist jetzt ja auch gerade in der Ukraine ein bisschen so. Da scheint ja auch die Stimmung so zu kippen, dass die ja eigentlich für die Freiheit des Volkes sich einsetzen und kämpfen und gewählt und berufen sind, sich mit diesem Kampf nur die eigenen Taschen füllen. Nicht das Vaterland im Blick haben, sondern nur die eigene Realität. Augustus wurde, das war so sein liebster Titel, Vater des Vaterlandes genannt. Nicht Ausbeuter, nicht Despot, sondern Vater des Vaterlandes. Und was macht der Vater? Auch ein Bild, ähnlich wie der Hirte. Er kümmert sich darum, dass seine Herde, seine Familie, dass es ihr gut geht. Und er melkt sie nicht für das eigene Vorankommen. Und so ging es dann auch mit Augustus. Er hat einen großen Ruhm dann errungen, war machtpolitisch irgendwie sehr, sehr, sehr geschickt. Aber am Ende war es dann doch so, dass das Volk gelernt hat, dass er den Frieden nicht bringt. Und da setzt Lukas an. Augustus gegen Jesus. Und erzählt dann diese Geschichte, dass da ein Kind geboren sei. Nicht in Rom, sondern irgendwo in, wie heißt das Kaff? Bethlehem? Wo liegt das? Kommt vor im Alten Testament, aber nichts Bedeutsames. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und er wird den Namen Friedefürst tragen. Und dann erzählt Lukas so weiter, dass die Engel diese wunderbare Botschaft den Menschen bringen mussten. Es ist ein Friedefürst, es ist ein neuer König geboren. Davon solltet ihr etwas mitbekommen. Und sie gehen zuallererst zu den Hirten. Gehen an den Rand der Gesellschaft. Vielleicht ist das auch ein Problem für uns, dass wir dieses Kind nicht empfangen können, weil wir immer die Hände voll und alle Hände voll zu tun haben. Lukas macht deutlich, wenn du den König und wenn du den Heiland und den Friedefürst empfangen willst, dann brauchst du dieses Bedürfnis, dann brauchst du diese leeren Hände. Sonst kannst du dir so ein Augustus aus der Tasche holen. Aber dieser Friedefürst, von dem die Engel reden, der wird dort verkündigt, wo Menschen mit ihrer Armut dann diesem Reichtum Gottes begegnen. Weil das ist die Leidenschaft Gottes. Die Armen in dieser Welt. Später wird dieses Kind sagen, ich bin nicht gekommen zu den Reichen, zu den Schönen, zu den Gesunden, sondern zu den Armen und Kranken, weil die brauchen. Die brauchen diesen Heiland. Und von daher ist für diese Adventszeit es eine gute Übung und könnte hilfreich sein, dass wir irgendwie versuchen, mal wieder die Hände frei zu kriegen. Irgendwie mal wieder versuchen, darüber nachzudenken. Sind wir eigentlich wirklich reich, nur weil wir viele materielle Dinge haben, oder wird unsere Kultur nicht ärmer und ärmer an Mitmenschlichkeit und Mitgefühl? Das Zweite, was wir dann gelernt haben bei den Hirten, war, dass sie wachsam waren. Sie hatten ihr Augenmerk gelegt auf die Herde und wollten sich um sie kümmern. Das ist dann eben auch die Frage, worauf wir so fokussiert sind, was uns den Schlaf raubt. Viele können ja heute nicht schlafen, weil sie dann am Abend vorher nochmal das Ende der Börse sich angeguckt haben und gesehen haben, wie die Kurse irgendwie in den Keller gegangen sind. Was lässt uns eigentlich nicht schlafen? Und sind wir noch Menschen, die wachsam sind auf das Erscheinen Gottes in der eigenen Welt und Wirklichkeit? Oder wissen wir ja eigentlich alles schon und kümmern uns jetzt auch in unserem geistlichen Leben am Ende um, um uns selbst und drehen uns um uns selbst. Diese Hirten sind ein Vorbild dafür, dass sie wachsam waren und dass sie einen Blick für die Herde hatten. Und das ist für uns, so ist für mich auch die Herausforderung und die Frage dann in diesem Advent. Kann ich mich zu meiner Armut stellen? Und wohin will ich blicken? Worauf will ich achten und wachen? Und dann, und das ist, was in Israel bei dem Thema eben immer anklingt, dann geht es um diesen König David, der auch am Ende für viele eine Enttäuschung war. Und wir können dankbar sein, dass die Bibel da nicht nur einfach so einen Heldenepos schreibt über einen, der als kleiner Bengel den Goliath erschlagen hat, sondern wir sehen auch seine ganzen dunklen Seiten. Das bekommen wir auch alle mit. Aber Gott ist mit dieser Welt nicht fertig gewesen danach, sondern hat einen neuen Sohn Davids gesandt, damit er uns deutlich macht, was den guten Hirten am Ende ausmacht. Und der gute Hirte, das ist nicht der Mietling, der wegrennt, wenn es ernst wird, sondern der gute Hirte ist der, der sein Leben lässt für die Schafe. Und der will uns begegnen. Der kommt auf uns zu, auch wieder ganz neu in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Kaiser Augustus hat ein Gebot erlassen, auf das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung, das war die erste. Und sie fand statt zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Warum hat er das gemacht? Weil er sich für seinen Menschen, für sein Volk interessiert hat? Ja, vielleicht auch ein bisschen. Aber der eigentliche Grund war, und so hat Politik damals eben auch funktioniert, er wollte wissen, mit wie viel Steuern er zu rechnen hat. Und er wollte wissen, wie stark seine Armee werden kann. Was sind das eigentlich für Zeiten, in denen wir auch wieder fragen, wie viele junge Männer hat eigentlich unser Land? Nicht um zu überlegen, was müssen wir tun, damit sie sich gut entwickeln, sondern damit wir unsere Armee stark machen können, damit unsere Armee wieder kriegstüchtig wird. Das war damals Augustus. Das war seine Motivation, diese Erhebung zu machen. Und Geschichte wiederholt sich doch. Wer sich mit der Geschichte Roms beschäftigt, der wird an vielen Stellen auch mit in unsere Zeit hineingenommen. Aber wir sollten uns auch immer mit in dieses Geheimnis wieder neu hineinnehmen lassen, dass hier ein Friedefürst geboren ist, der am Ende sagen wird, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe, weil das ist das, was den guten Hirten, den guten Regenten ausmacht. Und so sind wir eingeladen, auch in diesem Jahr, heute beginnen mit dem ersten Advent, uns wieder ganz neu auch auf diese Begegnung vorzubereiten, einzulassen, damit wir das wieder hören können. Vielleicht ist es wichtiger, ich sag mal, politisch auch denn je. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren, in der Stadt Davids. Und das habt ein Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in der Krippe liegend. Und sein Name ist Friedefürst. Für dich und für deine Seele und für dein Herz, aber auch für die Völker. Amen.